Wir können einfach unseren Planeten nicht immer weiter ausbeuten, sondern müssen von Unternehmen wie von jedem Einzelnen von uns auch erwarten, dass wir vernünftig mit der Erde und noch viel wichtiger, vernünftig mit den Mitmenschen umgehen.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Career to Go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Ich bin Constanze und freue mich, heute über ein Thema zu sprechen, das für Unternehmen immer wichtiger wird. ESG, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Mein heutiger Gast, Martin, ist Manager und Prokurist bei KPMG. Er beschäftigt sich mit der Prüfung und Beratung zu ESG-Themen. Ein Bereich, das eben nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Zukunft unserer Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielt. Martin wird uns wichtige Insights geben. Wir werden erfahren, welche Herausforderungen und Chancen ESG mit sich bringt. Und das alles, damit ihr HörerInnen einschätzen könnt, ob sich dieser Job für euch eignet. Wir haben einiges vor. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du da bist.
Hallo, Constanze. Schön, da sein zu können. Freut mich.
Wir werden auch gleich deinen Karriereweg beleuchten. Ganz kurz am Anfang, was hast du studiert?
Ich habe in Bonn VWL studiert im Bachelor und dann an der Uni Köln den Master in Economics gemacht.
Mhm. Das sind schon mal gute Grundlagen, und wie sich dann dein Interesse für diesen Themenbereich entwickelt hat, das wirst du uns gleich auch noch erzählen.
Gerne.
Bevor wir das machen, spielen wir unser AB-Spiel, mit dem ich dich jetzt überrasche. Wir haben das im Vorgespräch gar nicht besprochen. Ich habe vergessen, dir das zu erzählen. Umso schöner ist es, dass du dich dazu bereit erklärt hast, dich darüber vorzustellen, sozusagen. Bist du bereit?
Auf jeden Fall.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Stadt oder Land?
Stadt.
Planen oder spontan entscheiden?
Planen.
E-Book oder gedrucktes Buch?
Oldschool gedrucktes Buch.
Teamwork oder alleine fokussieren?
Teamwork.
Lieber telefonieren oder eine E-Mail schreiben?
Telefonieren.
Struktur oder Kreativität?
Oh, Struktur.
Berge oder Meer?
Berge.
Anzug oder Hoodie?
Hoodie.
Lesen oder Serien schauen?
Lesen.
Eher optimistisch oder lieber realistisch?
Optimistisch.
Wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, das ist eine gesunde Portion Optimismus sich in deinem Beruf zu nützlich ist, oder?
Ja, doch, für die Geisteshaltung muss das manchmal auch sein.
Mhm. Martin, du bist Manager im Bereich regulatorische Beratung bei KPMG und Experte für ESG-Themen. Wie bist du auf das Thema nachhaltig gekommen und was hat dich dann in diesen Beruf geführt?
Oh, das war damals eine Vorlesung Umweltökonomik im Bachelorstudium in Bonn. Die hat mich auf das Thema gebracht.
Mhm.
Da ging es damals viel um Ressourcenabschöpfung, um nachwachsende Rohstoffe, aber auch um Einflüsse von Katastrophen auf die Wirtschaft, auf die gesamte Volkswirtschaft.
Und
im Anschluss daran habe ich nach meiner Bachelorarbeit noch ein Praktikum absolvieren wollen. Das war dann damals bei einem großen Pharma- und Chemiekonzern. Gab es eine Ausschreibung für ein Praktikum in genau diesem Bereich Environment Sustainability.
Mhm.
Hat zum Glück geklappt. Ich war eigentlich nur als zweites ausgewählt. Die erste erwählte Person hat abgesagt. Und mir hat es dann aber dort so gut gefallen, fachlich und auch persönlich, dass ich im Masterstudium danach die wenigen möglichen Wahlfächer, die es gab, die inhaltliche Nähe zu Umweltthemen hatten, alle belegt habe, auch schon mit dem Ziel, nach dem Studium beruflich in genau dem Bereich arbeiten zu können. Also es war alles von langer Hand geplant, da auch zu landen. Diese Umwelt und generell diese Nachhaltigkeitsthemen sind für mich irgendwie halt greifbar. Die sind für mich einfach erlebbar gewesen. Ich konnte viel einfacher einen persönlichen Bezug aufbauen als zu Euro-Kennzahlen in Excel-Tabellen. Da konnte ich weniger mit anfangen. Und als ich dann meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich auch direkt mich schon bei KPMG beworben, hatte dann auch schon nach wenigen Wochen alles vereinbart und konnte im Januar 2019 bei KPMG anfangen. Wir waren damals nur eine kleine zweistellige Zahl von Kolleginnen, die sich mit ESG-Themen auseinandergesetzt haben.
Mhm.
Das ist jetzt inzwischen deutlich anders und Man findet uns in ganz vielen verschiedenen Abteilungen und ganz vielen verschiedenen Themen. Man kann es auch zahlenmäßig gar nicht mehr abgrenzen, wie viele es eigentlich sind. Aber wir müssten irgendwie eine mittlere dreistellige Zahl sein, die mit ESG-Themen hauptberuflich arbeitet.
Stark. Also zum einen bist du da ja wirklich sehr zielstrebig durchmarschiert sozusagen und hast schon sehr früh die Grundsteine für deine Karriere gelegt und ja, da auch ein sehr gutes Gespür bewiesen, weil das Thema ESG eben immer wichtiger ist. Was würdest du sagen, warum ist es so und welche Rolle spielt dabei die Gesetzgebung der EU? Da ist ja in den letzten Jahren auch einiges passiert in dem Bereich.
Das kannst du laut sagen, das ist sehr dynamisch auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich glaube, ESG ist inzwischen für jedes Unternehmen ein wichtiges Thema, beziehungsweise umfasst ein ganzes Spektrum wichtiger Themen. Es geht immer um Zukunftssicherung, es geht immer um Risikominimierung, auf Ebene der Produktionsprozesse, um Ressourceneffizienz. Es geht in der gesamten Wertschöpfungskette, beispielsweise beim Einkauf von Materialien sowie bei Geschäftsverbindungen zu Lieferanten, immer um Risikominimierung. Mhm. Und genauso geht es aber auch innerhalb eines Unternehmens um die Bindung und auch Ausbildung von Mitarbeitenden, um die Entwicklung von Mitarbeitenden oder schlichtweg um den Schutz vor Reputationsschäden oder um das Sichern von Wettbewerbsvorteilen. Mhm. Profitieren tun die Unternehmen dann natürlich, weil wir als Konsumenten, wir als Verbraucher Konsumentscheidungen treffen. Wir sind es dann ja auch alle, die lieber das Produkt kaufen, welches im Kontext von Nachhaltigkeit im Vergleich besser abschneidet, als ein Produkt, wo ein schlimmerer CO2-Ausstoß dran haftet.
Ja.
Und das darf man nicht unterschätzen. Bemerkbar macht sich das dann auch inzwischen auf der finanziellen Ebene bei den Unternehmen, die sich in Nachhaltigkeitsthemen besser aufstellen. Die erhalten nämlich am Kapitalmarkt einfacher und zu günstigeren Konditionen Geld. Zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, wie ich meine Altersvorsorge mache. Und da gibt es dann einfach Entscheidungen in der Geldanlage hin zu nachhaltigen ETFs zum Beispiel.
Ja.
Mhm. Ja, und die gegenwärtige, doch sehr dynamische Regulierung der EU, die ist eigentlich nur die Verschriftlichung dessen, was wir in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr Bewusstsein haben. Wir können einfach unseren Planeten nicht immer weiter ausbeuten, sondern müssen von Unternehmen wie von jedem Einzelnen von uns auch erwarten, dass wir vernünftig mit der Erde und noch viel wichtiger, vernünftig mit den Mitmenschen umgehen.
Ja.
Da ist es eigentlich auch nur konsequent, wenn Unternehmen jetzt offenlegen müssen, wenn sie mit der Abholzung von Wäldern in Verbindung stehen oder wie sie mit der Abholzung von Wäldern umgehen, die vielleicht für die Herstellung ihrer Produkte einfach notwendig ist, weil Holz ein Rohstoff ist. Aber wenn sie offenlegen müssen, an welcher Stelle in der vorgelagerten Produktion einfach ein systematisches Risiko von Zwangsarbeit besteht, wie sie dem entgegenwirken, ist das schon mal eine viel, viel transparentere Haltung und hilft uns allen bei der Entscheidungsfindung.
Wie sieht das dann konkret in der Umsetzung bei euch im Arbeitsalltag aus? Also was genau machst du und dein Team bei KPMG im Bereich der ESG-Beratung? Gibt es ein Projekt oder Projekte, auf die du besonders gerne zurückblickst, auf die du besonders stolz bist?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also wie sieht unsere Arbeitswoche so aus? Mit unseren Teams aus der ESG-Beratung unterstützen wir Unternehmer dabei, sich in ESG-Themen zu verbessern. Verbessern, was heißt das jetzt hier? Das heißt erstmal, dass Unternehmen ihren Fußabdruck in Umweltthemen, in sozialen Themen oder auch in der Frage der verantwortungsvollen Unternehmensführung besser verstehen, besser kennen müssen, um dann gegebenenfalls Maßnahmen zu finden, den Fußabdruck zu optimieren, um entgegenzuwirken oder Auswirkungen zu lindern. Das kann natürlich auch bis hin zu der Einsicht gehen, dass Unternehmen auf Basis von Gesprächen mit uns mal ihr Geschäftsmodell selbst komplett hinterfragen müssen. Häufig geht es dann zum Beispiel um die Erfüllung der Regulatorik zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsthemen. Das ist tatsächlich gegenwärtig meine Haupttätigkeit. Das sind im Grunde Nachhaltigkeitsberichte, die ja mehr und mehr verpflichtend zu veröffentlichen sind und auch durch WirtschaftsprüferInnen geprüft werden. Ich selbst habe in den ersten 5 Jahren meiner Zeit bei KPMG als Prüfer von Nachhaltigkeitsberichten gearbeitet und fokussiere mich aber seit so 1,5 oder 2 Jahren auf die Beratungsseite. Und worauf ich super gern zurückblicke, war ein Projekt, da haben wir bei einem Chemieunternehmen geholfen, seinen CO2-Fußabdruck besser zu kennen, messbar zu machen. Das ist der CO2-Fußabdruck der gesamten Wertschöpfungskette. Das war jetzt keine kleine Aufgabe, es war ein ziemlich großer Denksport auch für uns, was vor allem in der vorgelagerten Wertschöpfungskette bei den eingekauften Vorprodukten ziemlich kompliziert war. Mhm. lag vor allem daran, dass es einfach ein unglaublich breites Spektrum an Vorprodukten war. Allerhand Chemikalien, verschiedene Farbstoffe. Dann kommt noch dazu, die kommen aus allen möglichen Ländern, was sich in den Transportemissionen niederschlägt. Und wir haben einfach ziemlich viel Zeit und Liebe da reingesteckt. Ein Kollege und ich mussten uns dadurch große Datenberge wühlen und immer diesen Berechnungsstandard in Betracht ziehen. Dieser Berechnungsstandard, der gibt ja vor, wie man am Ende eine Bilanz zieht über diesen CO2-Fußabdruck. Und die Frage, wie viel Emissionen die Produkte, die das Unternehmen am Ende verkauft, dann auch wieder am Ende eben dieser Produktlebenszeit verursachen, hat uns dann auch nochmal rumgetrieben. Da geht es dann darum, Entsorgungsmethoden quer durch die Welt zu finden, weil natürlich hier bei uns in Europa anders entsorgt wird als zum Beispiel in Südamerika, was ja auch regulatorisch vorgegeben ist. Aber am Ende landet hoffentlich alles im Recycling. Aber diese Studien, diese Gedanken mussten wir uns alle machen und auch raussuchen, um belastbar zu sagen, wie am Ende der Produktlebenszeit auch wieder CO2-Emissionen entstehen.
Ich kann mir vorstellen, dass ihr eure Mandanten, dass ihr da nicht immer ganz beliebt seid, weil ihr auch ja mitunter auf Fehler oder Unzulänglichkeiten hinweist, die behoben werden müssen. Also einige Herausforderungen, denen ihr da begegnet. Können wir da mal ein kleines Spotlicht drauf werfen? Wie sieht es so in eurem Alltag aus und wie geht ihr denn damit um, mit diesen Herausforderungen?
Ja, immer wieder eine Gewöhnung an neue Regulatorik. Es gab in den letzten Jahren ja immer wieder und auch vollkommen berechtigterweise neue ESG-Themen. Mhm. Entwaldungsfreie Lieferketten habe ich eben schon mal ein bisschen angerissen, bewegt gerade ganz, ganz viele Mandanten. Aber auch, es gab mal eine Zeit, da war das Thema Menschenrechte in der Lieferkette noch relativ neu für viele Unternehmen. Aha. Es ist in den letzten Jahren zum Beispiel auch modern geworden, seinen Treibhausgas-Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu kennen. Mhm. Also auch aus der Anwendungsphase der Produkte. Das hat auch einfach den Hintergrund, dass viele Vorstände oder Vorständinnen finanzielle Anreize in der Vergütung haben, diese Auswirkungen zu senken. Also werden bezahlt in Abhängigkeit davon, wie sich die Treibhausgasemissionen über Jahre entwickeln, optimalerweise reduzieren. Das sind immer wieder neue Themen und da ist jedes Mal eine Herausforderung, sich die neuen Inhalte auch anzueignen und auf die jeweiligen Gegebenheiten der Kunden dann einzugehen. Es sieht einfach bei einem Softwareunternehmen ganz anders aus, als es bei Produzenten von Textilien aussieht. Ich stand mal vor der Herausforderung, TV-Sendungen zu Kategorien von TV-Formaten zuzuordnen. Aha. Ich schaue ab und zu dann mal Trash-TV und kenne da so ein okay. paar Sendungen. Ich kann einfach mal eine Dating-Show als Beispiel nehmen. Da wird ja, für die Aufzeichnung Energie verbraucht. Zum Beispiel Energie in Form von Strom. Es werden Hotelübernachtungen notwendig sein. Es wird Ausrüstung transportiert. All das erzeugt CO2-Emissionen. Bei unserem Gespräch ging es darum, welche TV-Formate, jetzt von Nachrichtensendungen bis hin zu Blockbuster, wie viel CO2-Emissionen eben genau bei der Produktion, bei der Aufzeichnung erzeugen. Und unser Kunde, das Medienunternehmen, hat dann seine Sendungen zu den jeweiligen Kategorien von TV-Formaten zugeordnet. Und unsere Dating-Show war dabei. Mhm. Die wurde dann in eine Kategorie zugeordnet, die vergleichsweise leider schon recht viel CO2-Emissionen in der Produktion verursachte. Mhm. Blockbuster hat ja in der Produktion allerdings nochmal das Vielfache von CO2-Emissionen mehr erzeugt. Ja, da werden ja für 3 Monate die ganze Crew verschifft. Das ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Und jetzt auch zu meinem persönlichen Glück, am unteren Ende der Tabelle waren dann Formate rund um Sportevents, die im Prinzip nur ein mobiles Studio irgendwo ans Fußballstadion liefern. Kameras werden aufgestellt und fertig. Und an dem Erlebnis habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass man auch mal damit umgehen können muss, sich in neue Fragestellungen einzuarbeiten. Yeah. Das braucht dann mal einen fachlichen Austausch innerhalb unserer Abteilung mit fachlich versierten Kollegen, die in totalen Detailthemen auch vertieft sind. Oder auch das knallharte Durchlesen von Studien und von Regularien. Das sind wirklich manchmal Herausforderungen. Die lesen sich nicht immer einfach. Mhm. Um das mit dem Trash-TV zu vollenden, jetzt keine Sorge, wenn ich mir das anschaue, dann hat das nichts mit den Emissionen aus der Produktion, aus der Aufzeichnung zu tun. Wenn ich mir das anschaue, dann erzeuge ich nur die CO2-Emissionen durch den Strom, den mein TV-Gerät verbraucht. Die Sendung ist ja schon einmal aufgezeichnet und nur bei dem einen Mal entstehen beim Einkauf dieses Produktes aus Perspektive des Medienkonzerns Emissionen. Aber genau das kauft ja dann noch der Medienkonzern ein und muss es deshalb in seine Bilanz einrechnen. Mhm. Okay. Und um das Ganze auch weiterzudenken, man muss leider auch manchmal die ein oder andere Grundsatzdiskussion führen mit Repräsentanten von unseren Kunden oder auch mit Verantwortungsträgern, mit EntscheiderInnen dort, weil es auch immer noch einige Personen gibt, die die ESG-Themen nicht ganz so ernst nehmen oder sich nicht richtig an Regularien halten wollen. Da müssen wir auch wirklich, wie man so schön sagt, manchmal in die Bütt gehen.
Und da dann entsprechend diese Überzeugungsarbeit leisten. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, wenn man da auf bestimmte Vorstellungen trifft. Aber das gelingt euch dann ja auch immer besser und ist eben dieser entscheidende Bestandteil eurer Arbeit. Und wie macht ihr das? Also welche Skills brauchst du, um in dem Bereich erfolgreich und auch glücklich zu sein?
Ja, das ist jetzt eine große Frage mit dem glücklich finden. Meiner Meinung nach sollte man da in der Lage sein.
Einen kleinen philosophischen
Heben wir das mal auf die Ebene, genau. Also es hilft auf jeden Fall, in der Lage zu sein, sich tief im Detail mit Fragestellungen zu beschäftigen. Das heißt auch mal auf der Ebene von einzelnen Paragraphen und auf der niedrigsten Ebene von Regulatoriken sich auszukennen und zu verstehen, wie sich diese Regulatoriken auf ein Unternehmen in der Praxis tatsächlich auswirken. Klar, da hilft es natürlich auch, sich im Studium mal mit Umweltthemen befasst zu haben, sodass man weiß, wie das mit den fossilen Energieträgern eigentlich funktioniert. Wichtig ist aber auch, dass man themenübergreifend denken kann. Weil in diesen Nachhaltigkeitsthemen einfach ganz, ganz viel miteinander zusammenhängt, ganz, ganz viel vernetzt ist. System Thinking nennt sich das dann auch. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel denken, es sei doch schön, Schuhe zu verschenken an alle BewohnerInnen eines Dorfes in ländlichen Gebieten, eines Landes mit relativ geringer Lebensqualität, sollte man aber auch bedenken, dass genau dadurch manchmal die lokale Gesellschaft geschädigt wird. Es gibt da nämlich einige Personen, die sind abhängig von Einkommen aus der Herstellung von Schuhwerk, von Leder oder so. Mhm. Mhm. Wer solche Beispiele mal durchdenken kann und Effekte versteht, vielleicht aus einer Vorlesung zur angewandten Ökonometrie, der hat schon einen sehr, sehr großen Vorteil. Und grundsätzlich erhält man bei uns aber auch ganz viele Soft-Skill-Trainings, die man, wenn man bei uns glücklich sein möchte, auch absolvieren sollte, da sie für das Daily Business einfach enorm wichtig sind. Ich habe letztes Jahr mal einen Vortrag hören dürfen der Sprachtrainerin der TagesschausprecherInnen. Ich war im Rahmen so einer ganztägigen Veranstaltung für Manager bei uns vor Ort. Das war super witzig und die Dame hat es auch wirklich richtig cool gemacht. Mhm. Seitdem weiß ich zum Beispiel, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Skisport und Schießsport. Das ist sehr hängen geblieben und es hat sehr geholfen in Sachen Vortragstechnik, wie ich zum Beispiel in einem Präsenzvortrag einfach mit dem Raum umgehe, wie ich den Raum auch nutze, um didaktisch auch Unterschiede zu vermitteln. Das hilft dann schon enorm für die Überzeugungskraft in Gesprächen mit Mandanten für zum Beispiel solche Grundsatzdiskussionen, wie diejenigen, die ich eben meinte. Ja. Die stehen da so, diese Soft-Skill-Training stehen da so oft auch in unserem Trainingskolloquium drin. Das hilft auch enorm.
Stark. Und ja, kannst du dann direkt eben auch in der Praxis anwenden. Du hast in deiner Karriere schon viele internationale Erfahrungen machen dürfen und Produktionsanlagen weltweit gesehen. Gibt es ein besonderes Erlebnis, das dir da in Erinnerung geblieben ist?
Da gibt es nicht nur eins, da gibt es sogar mehrere. Also da fallen mir einige Beispiele ein. Ich,
kann ich mir gut vorstellen.
Wenn du möchtest, erzähle ich gerne mal.
Sehr gerne.
Sehr gerne zurück, denke ich, an einen Produktionsstandort eines Unternehmens in Nordamerika. Also war auch mit einer ganzen Woche Dienstreise verbunden. Intensive, anstrengende, aber gleichzeitig auch sehr ereignisreich und auch irgendwie sehr lehrreiche Woche. Da haben wir einem Prüfungsprojekt diesem Standort mal vor Augen führen müssen, dass er seine komplette Abfallbilanz aufstellen muss. Welche Abfälle geht es jetzt? Geht nicht um Papiermüll, Bananenschalen oder Kaffeebecher, sondern es geht wirklich um gefährliche Abfälle, die giftig sind und auch extrem schnell Feuer fangen. Aha. Und zwar auch in einem Ausmaß von hunderten Tonnen Abfall pro Jahr. Es geht nicht um 3-4 Kilo. Ja. Das waren ziemlich gute und professionelle Gespräche mit den Repräsentanten vor Ort. Da herrschte jetzt keinerlei Argwohn. Klar hat sich genau der Herr, in dessen Zuständigkeitsbereich das lag, sehr geärgert. Das kann man ihm nicht übel nehmen, das hätte ich ja auch gemacht. Aber unser Job ist es dann tatsächlich, für genau diese Überprüfungen vor Ort zu sein. Am Ende wurde alles aufgearbeitet von dem Mandanten. Wir haben alles korrigiert, nochmal vorgelegt bekommen und konnten dann auch davon ausgehen, dass dieser ganze Erhebungsprozess repariert wurde. Das wäre auf jeden Fall ein Beispiel, was mir sehr präsent im Kopf ist. Und ein weiteres ist, ich bin ab und zu schon mal im asiatischen Raum tätig gewesen für KPMG. Ich war zuletzt 2023 eine Woche in China. Da waren wir an Produktionsanlagen der allergrößten Maßstäbe aus der Chemieindustrie, aber auch an Produktionsstätten, wo wirklich heftige chemische Prozesse laufen. Dort in Detailgespräche zu gehen über Schadstoffe in Abwässer, über Arbeitssicherheit, über Trainingsmaterial, was den MitarbeiterInnen dort über Schutzausrüstung vermittelt wurde. Das ist irgendwie mega spannend gewesen.
Ja.
Wir haben dem Team bei so Produktionsanlagenprüfungen, wenn wir wirklich vor Ort sind, die Gewohnheit entwickelt, die Notfallduschen in so Chemieanlagen auszuprobieren. Das hört sich ein bisschen skurril an, aber diese Chemieanlagen, einzelne Produktionsanlagen, die sind teilweise hochhausgroß und auf jeder Etage sind diese Notfallduschen verbaut. Das sind keine Duschkabinen, wie man sie vielleicht von zu Hause oder aus dem Hotel kennt, sondern die sind recht offen gebaut und die sind notwendig für den Fall, dass die Werksangestellten mit Flüssigkeiten oder Stoffen in Berührung kommen, die vielleicht ätzend oder zumindest giftig sind. Die müssen sich dann mit der Dusche diese Stoffe von der Schutzausrüstung oder im schlimmsten Fall von der Haut abspülen. Da ist dann an der Seite immer ein großer Hebel, mit dem man diese Duschen im Notfall recht simpel aktivieren kann. Aber wenn diese Notduschen nicht funktionieren, dann kann die ganze Anlage nicht laufen. Das ist eine Sicherheitsvorkehrung.
Ja.
Diese Notfallduschen zu testen, ist jedes Mal ein großer Spaß gewesen. Die Leute von den Unternehmen, die mit uns dann unterwegs sind, wir sind ja nicht alleine da, die schmunzeln dann auch immer ein bisschen, aber gehen das gerne ein. Es ist auch leider bei einem Unternehmen schon mal passiert, dass die nicht während unseres Besuchs, aber vorher eingefroren waren, weil einfach ein großes winterliches Unwetter über den Standort hergezogen ist. Dann kann natürlich so ein Produktionsstandort mal eine Woche lang nicht produzieren. Und das hat natürlich fernab von den Sicherheitsaspekten auch irgendwo finanzielle Aspekte.
Ja, krass.
Und dann habe ich neulich mal den Kopf in die Brennkammer eines Kohlekraftwerks stecken dürfen oder stecken müssen.
Das macht man ja auch nicht jeden Tag, oder?
Nee, genau. Werde ich wahrscheinlich auch nie wieder machen. Nur kurz zum Kontext. Das war natürlich auch nicht bei laufendem Betrieb, klar, sondern im Wartungszustand. Aber es war eine total witzige Erinnerung für mich, erstmal zu verstehen, dass neben der Tür, neben der Luke zu dieser Brennkammer ein Wachposten mit Stift und Klemmbrett sitzt, der wirklich Verantwortung dafür trägt, den Überblick zu behalten, wer da jetzt während der Wartungsarbeiten in die Brennkammer reingeht und hoffentlich auch wieder rauskommt.
Also du hast nicht zu viel versprochen, als du gesagt hast, dass dein Alltag sehr vielfältig und bunt ist. Also so ja, viele Erfahrungen, die du da machst, ja, bekommt man nicht alle Tage zur Verfügung gestellt. Wenn unsere HörerInnen jetzt auch mal ihren Kopf in eine Brennkammer stecken möchten, welche Qualifikationen oder Studienhintergründe sollte man denn mitbringen, um in den Bereich ESG-Beratung einsteigen zu können? Was hat dir persönlich geholfen? Das war ja schon ziemlich früh im Studium. Was würdest du da raten?
Ja, dieses Praktikum damals hat mir natürlich ungemein geholfen. Das war für mich tatsächlich eigentlich der beste und wichtigste Schritt, mit dem Vorwissen über dieses Nachhaltigkeitsmanagement damals ins Bewerbungsgespräch zu gehen. War rückblickend natürlich Gold wert, aber grundsätzlich sind wir offen gegenüber eines großen Spektrums an Studiengängen. Das müssen wir auch sein, weil wir einfach unglaublich viele Themen aus unglaublich vielen Perspektiven abdecken müssen. Das heißt auch, meine Kolleginnen und ich, wir sind eine bunte Mischung von Absolventinnen der Geografie, Landwirtschaft, Chemie, Geologie. Wir haben einen Kollegen, der hat Archäologie studiert und hat im Zuge dessen auch Mittelägyptisch gelernt an der Uni. Ja, das wusste ich auch vorher nicht, aber Mittelägyptisch hat nichts mit der Region des mittleren Ägyptens zu tun, sondern Mittelägyptisch ist Hieroglyphenlesen. Das hat er im Studium gelernt. Aber auf meinem Masterzeugnis steht eigentlich auch nur Economics und wer mit einem BWL-Studium und ein paar Fächer aus dem Kontext der Nachhaltigkeit in die ESG-Themen einsteigen will, ist da auch schon super mit vorbereitet. Wichtig ist aber auf jeden Fall immer, irgendwie belegen zu können, dass man selbst in Kontakt mit dem Thema Nachhaltigkeit gestanden hat, dass man irgendeine Story erzählen kann, warum das Thema für einen oder eine wichtig ist.
Das ist schon mal ein sehr guter Ratschlag für den Bewerbungsprozess. Hast du vielleicht noch ein, zwei weitere Ratschläge eben für einen erfolgreichen Bewerbungsprozess und Einstieg bei KPMG?
Ja, auf jeden Fall. Kann ich auch gerne teilen. Einerseits möchte ich den Ratschlag geben, sich unbedingt ein Bild von unseren inhaltlichen Themen zu machen. Zum Beispiel durch den Podcast von Study Drive. Oder wenn man sich wirklich mal mit der Regulatorik und der Gesetzgebung auseinandergesetzt hat. Da bleibt auf jeden Fall viel hängen. Man muss nicht diese ganzen Regulatoriken von der EU, die vielleicht 300 Seiten lang sind, durchlesen. Aber sich mal grundsätzlich drüber informieren, das ist schon ein ganz wichtiger Ratschlag. Und dann als zweites, wir sind sehr willkommen gegenüber Leuten, die ja schon ein Stück Lebenserfahrung mitbringen. Da gibt es allerhand Beispiele, wie man sich die aneignet. Das kann jetzt ein längerer Auslandsaufenthalt sein, kann freiwilliger Sozialdienst, das muss ich damals auch noch machen, sein. Oder eine kleine Vergangenheit, zum Beispiel im Bereich des Sports. Wir sind alle irgendwie Dienstleister, die mit Menschen zusammenarbeiten. Und da ist es einfach ungemein von Vorteil, wenn man bereits persönliche soziale Verantwortung übernommen hat und dadurch auch an Soft Skills gewonnen hat.
Martin, vielen Dank für diese praktischen und auch unterhaltsamen Insights aus deinem Berufsleben.
Herzlich gerne.
Mich hat besonders bewegt, als du betont hast, und es kam in sehr vielen Antworten zu tragen, welche gesamtgesellschaftliche Relevanz dieser Themenbereich und eure Arbeit hat. Das ist sicherlich nicht immer leicht, aber ich durfte lernen, wie und dass euch das gelingt. Und ich muss sagen, dass mir das als Privatpersonen auch ein gutes Gefühl gibt, dass da viel mehr Wert drauf gelegt wird und da so viel wichtige Arbeit passiert. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir, Konstanze. Herzlichen Dank auf jeden Fall für die Zeit. Es war ein interessanter Austausch. Und ich habe auch auf jeden Fall im Rahmen der Vorbereitung noch viel über Study Drive gelernt und würde mir wünschen, ich hätte das damals zur Verfügung gehabt.
Geht mir auch immer so. Geht mir jedes Mal wieder so. Aber ich freue mich, dass unsere HörerInnen und die Studis auf unserer Plattform davon profitieren können. Und genau, ihr Studis, ihr seid gemeint. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dürft ihr die gerne stellen an podcast@studydrive.net. Ihr findet natürlich wie immer alle Infos in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, weiterempfehlt und auch gerne bewertet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.